MDR, Mai 2022. Europas Dürren der Zukunft könnten 16 Jahre andauern. Leipziger Forscher prognostizieren für die Zukunft Dürrezeiten in Europa, die bis zu 200 Monate anhalten könnten. Frankfurter Rundschau, Oktober 2024. Meteorologe alarmiert. Deutschland droht Untergang durch Fluten und Extremhitze. Ganze Landstriche werden verschwinden. Fruchtbare Böden werden verdorren, Felder werden brachliegen. Unsere Nahrungssicherheit steht auf dem Spiel. Menschen sterben an Hitze, Städte wie Berlin oder München könnten zu Hitzefallen werden, in denen das Leben unerträglich wird. Schweizer Radio und Fernsehen, Januar 2023. Selbst mit dem besten Szenario werden 1100 bis 1200 der aktuell 1400 Gletscher der Schweiz bis im Jahr 2100 verschwinden. Berliner Morgenpost, April 2022. Tödliche Hitze, überschwemmte Küsten, heftige Wirbelstürme, Wassermangel. Zum Ende dieses Jahrhunderts wird normales Leben an vielen Orten kaum noch möglich sein.
Puh, alles ganz schön düster hier. 100 Minuten Klima und wir, der Podcast von Brand 1 und dem Mikropionierfonds. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts 100 Minuten Klima und wir. Sprechen wir eigentlich vom Klimawandel oder von der Klimakrise? Ein kleiner Unterschied, der aber doch unser Denken prägt. Wir sind offensichtlich ganz vernarrt in düstere Zukunftsszenarien und gleichzeitig werden sie zur gruseligen Unterhaltung. Aber hey, das ist nicht Hollywood, das ist die Realität. Wird es nicht Zeit für eine neue Art, über das Klima zu sprechen? Damit wir ins Handeln kommen, statt uns die Bettdecke über den Kopf zu ziehen?
Schreckensszenarien verkaufen sich gut. Biblische Plagen und die Apokalypse waren schon immer Teil unserer christlichen Kultur.
Das sagt Birgit Schneider, Professorin für Wissenskultur an der Universität Potsdam. Laut ihr gibt es zwei Erzählweisen. Die klassische Tragödie des Weltuntergangs. Die Menschen als Gegner verwandeln die ehemals intakte Erde, Ausgangssituation, durch ihr ausbeuterisches Verhalten in eine ausgebeutete und ökologisch zerstörte Erde, Endsituation. Auf der anderen Seite haben wir die Katharsis, die Reinigung in Gestalt technischer Lösungen. Die Menschen als Retter werden Technologien finden, welche die Zerstörung, Ausgangssituation aufhält und die Welt sogar in eine grünere transformiert. Endsituation. In der einen Erzählung ist der Mensch also der Schurke, in der anderen der Held. Ich wäre ja lieber der Held.
Das eine ist natürlich, wir können gar nicht alle Helden sein. Wir dürfen auch nicht vergessen, im Rahmen der Klimakatastrophe ist die Opferrolle sehr groß besetzt. Ja, die Heldenrolle funktioniert in Geschichten, in klassischen Geschichten unheimlich gut. Und wenn wir jetzt den Menschen auch in dieser großen globalen Kategorie einsetzen als den Retter durch technische Lösungen, ist natürlich damit verschleiert, wen dieser Mensch eigentlich vertritt. Wer möchte diese Lösungen? Wird es diese Lösungen wirklich geben? Im Moment werden in die Zukunftsszenarien oder schon lange werden in die Zukunftsszenarien von CO2-Neutralität bereits Techniken eingerechnet, die es noch überhaupt nicht zur Marktreife gibt. Und das zeigt, glaube ich, unsere auch vermessenen Glaubenssätze an diesen Menschen, den Homo Faber, der das schon irgendwie lösen wird.
Und wir haben ja sogar immer so Daten, die wir uns setzen, nämlich diese Klimakonferenzen. Ich glaube, das sind auch so Möglichkeiten, wo man so Heldenpunkte setzen kann und dann scheitern wir jedes Mal wieder.
Ja, Klimakonferenzen gibt es seit Anfang der 90er Jahre. Es ist erstmal eine ganz große Errungenschaft, dass eine Weltgesellschaft sich zusammensetzt in einem so großen Rahmen und ein so großes Problem gemeinsam bespricht. Das hat es gar nicht so oft gegeben bislang und das wirklich auch jetzt Jahr für Jahr. Und gleichzeitig mit jeder Dekade, wo wir sehen, dass letztendlich das Wissen nicht zum Handeln führt, die Politik nicht die tiefgreifenden Veränderungen angeht, die es bräuchte, ist natürlich auch die Frage, inwiefern auf diesen Konferenzen überhaupt Heldentaten hervorgebracht werden können.
Und dann nutzt man immer diese Schreckensszenarien, um uns irgendwie wachzurütteln. Aber sie verfangen dich, irgendwie ist so eine Apokalypse auf Dauer auch langweilig offensichtlich.
Ja, das ist natürlich das Problem von auf Dauer gestellten schlechten Nachrichten, muss man wirklich sagen. Und das ist auch eigentlich eine Tragödie, die ja parallel läuft. Also wenn wir es uns wieder historisch anschauen, können wir sagen, es gibt jetzt 50 Jahre, 40 Jahre kontinuierlicher Dringlichkeit, die sich immer weiter verstärkt hat, auch sprachlich sich immer weiter hochgerüstet hat. Das kann man mit jeder Klimakonferenz sehen. Auf der anderen Seite hat sich die Realität aber auch sehr verändert. Wir erleben inzwischen nicht mehr Jahrhundertfluten, Jahrhundertbrände, sondern ein Brandjahrhundert und ein Flutjahrhundert, könnte man sagen. Und das ist das, wo wir auch gar nicht hinterherkommen mit den Erzählungen. Und gleichzeitig stumpfen wir ab, weil diese Meldung alleine als Nachrichtenwert kurzfristig vielleicht etwas Neues bringt. Also jetzt gibt es im Moment, während wir dieses Interview führen, Brände in Kalifornien, in Los Angeles, die sehr frappierend sind, so noch nie da gewesen sind. Und dann stumpfen wir aber wieder ab, legen das wieder zur Seite, weil es immer etwas gibt im Nahbereich, im Hier und Jetzt, in der Politik, was dann wichtiger erscheint als dieses Thema.
Wir sind auf der einen Seite überfordert, auf der anderen Seite stumpfen wir ab vor solchen Nachrichten, wobei ich gestehen muss, diese Brände, das bewegt mich schon, wenn man die Bilder so sieht. Die Frage ist halt, wie nachhaltig das dann ist, also ob es eine Verhaltensänderung auslöst. Wie müsste man denn Geschichten erzählen, damit es dazu kommt, damit ich nicht einfach nur abgeschreckt bin, sondern damit ich wirklich mein Verhalten ändere?
Das ist letztendlich die große Frage, die seit vielen Jahren gestellt wird. Und es gibt seit einiger Zeit die Hoffnung, dass man von den Geschichten überhaupt vom Handeln hinkommt. Also nicht vom Wissen zum Handeln, sondern von den Geschichten zum Handeln. Und das hat auch die Literaturwissenschaft, die Kognitionspsychologie zeigen können, dass nämlich Narrative durchaus bestimmte Werturteile und Gefühle transportieren und damit normativ wirken, dass sie auch historisch wandelbar sind. Und wir insofern mit den Geschichten, die wir uns erzählen und uns auch erzählen, wie wir eigentlich auf die Wirklichkeit reagieren und was wir tun und das auch normieren und begründen. Und wir haben uns als moderne Industriegesellschaften den Klimawandel bislang als Apokalypse und Untergang erzählt und als Zukunft der technischen Lösungen. Darüber haben wir bereits gesprochen. Und andererseits gibt es Entwürfe von Zukunft, in denen dann das Soziale oder das Ökologische den Vorrang hätte. Die haben es viel schwerer, ne? Und wir können uns jetzt fragen, warum ist es eigentlich so, dass bestimmte Narrative auch einfach nicht glaubwürdig erscheinen oder realistisch genug, während die technischen Lösungen und die Apokalypse, die ja eine biblische Geschichte ist, darüber ließe sich auch noch was sagen, was eigentlich das Besondere an der Apokalypse ist, nennen wir es Weltuntergang, etwas ist, was wir uns viel besser vorstellen können, weil wir da kulturell so eingeübt drin sind.
Nun haben Sie eine Frage gestellt, ich würde aber gern die Antwort wissen.
Also die Geschichten, die wir brauchen, ich würde sagen, die gibt es, aber es glauben nicht alle daran. Und das ist, glaube ich, die Antwort, die Sie natürlich eigentlich gar nicht hören möchten, weil wir immer hoffen, wir hätten die Antwort. Ich muss aber sagen, in meiner Beschäftigung mit dem Thema seit so vielen Jahren, auch als Kulturwissenschaftlerin, ich finde diese Antwort nicht. Ich finde Erzählungen natürlich im Kleinen, die uns zeigen, wie es gehen könnte, also Geschichten des Gelingens zum Beispiel. Wir können erzählen, wie die Energiewende an den Orten funktioniert, wo Gemeinden auch die Mittel in die Hände nehmen, also nicht unbedingt die großen Konzerne von oben herab Energiewende-Technologien in eine Landschaft setzen, sondern die Gemeinden das selber machen und mitgenommen sind. Das sind Geschichten des Gelingens. Aber die verbreiten sich eben nicht so gut auch über die Medien, die ja am Spektakulären interessiert sind, und das hat den Nachrichtenwert nach wie vor, wie die Geschichten von natürlich auch jetzt klassischen Katastrophen wie Naturkatastrophen, Klimakatastrophen wie Feuer und Fluten.
Liegt es daran, dass wenn ich so eine Geschichte erzähle, zum Beispiel wie Zukunftsvision, wir essen alle kein Fleisch mehr oder wir fahren alle kein Auto mehr, dass da immer auch so ein ideologischer Aspekt mit drin steckt? Und ich damit dann eben auch die Gruppe erreiche, die dieser Ideologie angehört, aber alle anderen stoße ich damit gleichzeitig ab?
Also das ist natürlich auch in einer vielfältigen Gesellschaft wie unserer, wie allen Gesellschaften eigentlich ein sehr großes Problem. Es gibt nicht die eine Geschichte, die alle mitnehmen wird. Und wir erleben zurzeit große Spaltungen und es ist umso schwieriger, in auch jetzt der deutschen Gesellschaft zurzeit, derartige Geschichten zu erzählen, die dann bei allen verfangen und auch glaubwürdig sind im Sinne von, da will ich hin. Das ist ja eigentlich die Idee einer positiven Erzählung, ist ja, dass man etwas in der Ferne sich vorstellt, wo man sagt, das will ich erreichen. Da sehe ich jetzt was. Und eine Katastrophe ist eher etwas, wenn ich Zukunft als Katastrophe erzähle, dann ist es etwas, was ich vermeiden möchte. Und dann will ich mich vielleicht anderweitig beruhigen. Und das Problem ist aber, dass dieses positive Bild, also es gibt nicht die eine Geschichte, das eine Bild für eine Gesellschaft, was ich wiederum auch in einer Demokratie als schlüssig erachte, weil sonst wären wir immer noch sage ich mal, Katholizismus, der uns natürlich die eine Idee gegeben hat und dann hat eine große Glaubensgemeinschaft sich der auch unterworfen.
Das heißt aber, ich müsste nicht eine Geschichte erzählen, sondern ich müsste 5, 6 Geschichten erzählen, damit ich für jeden zugeschnitten ein Zukunftsszenario habe, worauf er anschlägt.
Wahrscheinlich wären es noch mehr und das macht natürlich die Kommunikation so herausfordernd. Es gibt diesen Ansatz der verschiedenen Wertegruppen, wo man sich dann auch für die amerikanische Gesellschaft wurde das gemacht, aber auch für die deutsche Gesellschaft, die Wütenden, die Abgehängten, also mit solchen Zuschreibungen versucht, Geschichten dann für diese Gruppen jeweils zu finden. Das sind dann 6 Gruppen ungefähr. Ich würde aber vermuten, dass es noch viel mehr bräuchte. Und ich würde die Frage auch wieder umdrehen und sagen, wer wollen wir eigentlich, wer soll diese Geschichten eigentlich erzählen? Wer darf die eigentlich erzählen? Sind das Menschen, die immer schon etabliert sind oder eine bestimmte Bekanntheit und Glaubwürdigkeit bereits genießen? Oder gibt es auch vielleicht Menschen, die noch viel zu wenig gehört werden? Also, dass auch das eine ganz wichtige Frage ist, wer eigentlich hier diese Geschichten machen soll.
Also ich würde mich freuen, wenn Politiker und Politikerinnen solche Geschichten zum Beispiel erzählen würden. Die nehmen das Thema aber so gar nicht mehr in den Mund, weil man offensichtlich keine Wahlkämpfe damit gewinnen kann. Das finde ich schon ein großes Problem.
Ja, das ist ein großes Problem und dass natürlich Parteien erzählen auch eine Zukunft. Also wenn wir uns Wahlwerbung anschauen, allein schon, wie das auch zugebrochen ist, dann auf kleine Statements, sind da bestimmte Zukunftserzählungen drin. Dass es in Deutschland inzwischen so ist, dass auch zumindest politisch das Thema Klimaschutz kaum mehr angefasst wird, hat natürlich auch etwas mit der Polarisierung zu tun und auch einer erfolgreichen Abwehr eigentlich von grünen Narrativen. Und ich meine es nicht die Partei, die Grünen, sondern von nachhaltiger Wirtschaft, von nachhaltiger Politik, die man auf diese Weise natürlich auch in die Ecke stellen kann, wo sie doch eigentlich zum Bestandteil von allen Parteien werden müsste. Und eben nicht als grüne Idee in die Ecke gestellt werden sollte, als Gegenthema, als Thema, was dann sogar Gefühle der Abwehr erzeugen soll.
Wer das im Moment am besten macht, finde ich, ist die Werbung. Finde ich aber eigentlich obskur, dass ausgerechnet diese Branche solche Geschichten am besten erzählt.
Ich schaue mir Werbung schon lange an. Ich bin auch Kunsthistorikerin und ich finde, man kann wirklich die Werbung nicht ernst genug nehmen, um etwas auch über die verborgenen Wünsche und Sehnsüchte und Ideen unserer Gesellschaft zu lernen. Weil Werbeleute sind unheimlich gut da drin, handwerklich. Auch, also das, was dann in dem Bereich Storytelling heißt, das ist wirklich das, was man finden muss für jede Kampagne. Übrigens, das ist genau das Gleiche, was dann auch in der Politik in den Werbekampagnen passiert. Und da fällt mir auf, dass insbesondere die Energiekonzerne sehr erfolgreich sind, ja, Energie, CO2-neutrale Zukünfte zu entwerfen, als wären sie schon da und als wären sie möglich. Und es gibt mir auch zu denken, muss ich sagen, warum es in dem Bereich eigentlich viel mehr Bilder gibt als im politischen Bereich.
Weil Sie es gerade so ansprechen, es gibt die Werbung gerade von Vattenfall, in Berlin glaube ich auch, in Hamburg auf jeden Fall. Und ich muss jedes Mal schmunzeln, weil ich das, was da erzählt wird, auf den Bildern gar nicht zusammenbekomme mit dem Konzern und immer denke, wie scheinheilig ist das alles. Wenn da jetzt nicht auch positives Feedback aus der Realität kommt, dann ist das eine leere Hülse am Ende. Fühle ich mich dann verarscht?
Also wenn wir nochmal zunächst über Firmen wie, also Energiekonzerne sprechen, es geht natürlich hier wirklich darum, wie man in Zukunft mit Energie noch Geld verdient und die Gegnerschaften, da gibt es auch Publikationen dazu, sind enorm stark und das Wort Greenwashing, das muss man sich immer wieder anschauen, was da eigentlich dann auch in den Konzernen jeweils passiert, um eigentlich genau das zu verhindern, wofür vorgegeben wird, zu kämpfen. Und verarscht, haben Sie gefragt, fühle ich mich natürlich, es wäre etwas anderes. Also das stelle ich mir immer vor, wie toll wäre das eigentlich, wenn ich nicht immer dazu befragt würde, wie wir jetzt erfolgreiche Geschichten erzählen, wenn ich erzählen könnte, wie sich die Realität bereits auf den Weg macht und alternative Verkehrskonzepte nicht nur konzipiert, sondern auch umsetzt oder ja, der CO2-Ausstoß in Deutschland wirklich massiv zurückgehen würde, die Artenvielfalt massiv geschützt würde. Also das wären ja Geschichten des Gelingens aus der Realität, die natürlich dann umso mehr Kraft hätten, um die Realität weiter zu verändern. Weil was ich erlebe, ich habe ja auch viele Seminare zu dem Thema, dass gerade die jungen Leute, die bei Friday for Future dabei waren vor etlichen Jahren, inzwischen äußerst resigniert auf das Thema reagieren. Also wirklich mit großer Traurigkeit auch. Aufgrund dieser Erfahrung, es hat nichts genützt. Es passiert ja nichts und im Gegenteil, es geht rückwärts.
Das heißt, dass die Motivation, aktiv zu werden, damit auch zum Erliegen kommt, oder wird man dann anders aktiv, auf anderer Ebene vielleicht?
Also was ich da erlebe, ist, dass viele sich wirklich zurückziehen und eben nicht mehr aktiv sind. Und die anderen, die ich erlebe, sind dann Personen, die Studiengänge gewählt haben, wo sie denken, dass sie da in Zukunft etwas verändern können, indem sie Ökologie studieren oder Jura oder Politikwissenschaften.
Das macht dann doch wieder Hoffnung?
Ja, also es ist nicht das Bild von Tatenlosigkeit, aber es gibt eben immer wieder diejenigen, die durchaus sagen, sie können da nicht mehr. Sie brauchen jetzt eigentlich das Feedback aus der Realität, um weitermachen zu können.
Okay, ich hatte gehofft, wir kriegen irgendwie noch einen positiven Twist am Ende, um hier rauszukommen.
Wollen wir es nochmal versuchen? Aber ich weiß, das will man immer.
Dann danke ich fürs Gespräch.
Ja.
Das war jetzt nicht sehr ermutigend. Offenbar führen die Erzählungen über große Katastrophen nur zu großer Ernüchterung. Vielmehr sind es die vielen kleinen Geschichten des Gelingens, die uns Mut machen und uns motivieren können. Einer, der sich mit solchen Geschichten auskennt, ein richtiger Geschichtensammler, sitzt mit dicker Wollmütze im Büro in Zürich. Manchmal wären 2 Grad wärmer halt doch ganz schön. Olivier hat die Plattform Move the Date gegründet. Gerade gestaltet er aber an einem Festivalflyer herum. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Hallo Olli.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Was ist Move the Date?
Move the Date ist einerseits eine Plattform, andererseits aber auch ein Live-Event mit dem Ziel, dass wir möglichst viele Leute erreichen, indem wir positiv über das Klima sprechen. Dass wir ihnen Beispiele geben, die sie gerne machen wollen.
Um welches Date geht es da konkret?
Es geht um das Overshoot Day. Das wird jedes Jahr neu berechnet. Das war dieses Jahr global am 1. August und in der Schweiz am 27. Mai.
Oh, das war deutlich früher.
Es ist sogar ein bisschen nach hinten geschoben. Vor 2 Jahren war es am 13. Mai. Das ist schon mal positiv. Aber natürlich wird jedes Jahr neu berechnet und so wie es momentan aussieht, wird es dieses Jahr wieder früher sein als letztes Jahr.
Das heißt, die Schweiz verbraucht erheblich mehr Ressourcen, als sie eigentlich dürfte.
Genau, wir brauchen, so wie es momentan ist, 2,5 Planeten.
Mit welchen Themen beschäftigst du dich auf deiner Plattform?
Wir sind so weit, dass wir wissen, dass es schon sehr viele gute Lösungen gibt und wir porträtieren diese Lösungen. Es gibt schon so viele Ideen, die eigentlich positiv auf dieses Datum einzahlen und bei uns ist es mega wichtig, dass wir denen eine Plattform geben. Wir wollen nicht neue Ideen schaffen, sondern wir wollen diese Ideen, die es schon gibt, den Menschen präsentieren.
Mit was beschäftigen sich diese Porträts?
Die sind ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die aus der Limat Plastikflaschen sammeln und aus dieser Bademode machen. Es gibt Menschen, die neue Materialien erfinden. Es gibt Menschen, die versuchen, Lebensmittel, die nicht in den großen Detailhändler verkauft werden, zu verkaufen.
Sag mal so 1-2 Geschichten, die dich am meisten fasziniert haben.
Am meisten fasziniert haben mich Simple Train vielleicht. Ich kenne das mega von mir selber, dass wenn ich Zug buche, dass das über viele verschiedene Plattformen ist, dass man das einfacher macht. Ich reise sehr gerne mit dem Zug, ich bin schon viel nach Portugal gegangen und sie haben eine einfache Plattform entwickelt, wie man eigentlich diese Zugreisen buchen kann.
Hast du noch ein Beispiel?
Ein weiteres Beispiel sind Sarah und ihr Freund. Die haben einen kleinen Stand aufgemacht, in dem sie eigentlich Lebensmittel verkaufen, die eigentlich von den großen Herstellern nicht verkauft werden, weil sie eine kleine Delle haben, nicht perfekt sind. Und die haben einen kleinen Store aufgebaut und verkaufen diesen jetzt im Triebni. Das ist eigentlich mega cool und das ist ein schöner Store.
Okay. Was sind die Rückmeldungen auf diese Geschichten? Sowohl von den Startups, die du da vorstellst, als auch von Leuten, die da einfach draufgehen und sich das durchlesen?
Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Die Startups sind natürlich mega froh um Aufmerksamkeit. Wir haben über 30.000 Followerinnen über alle unsere Plattformen. Das heißt, sie bekommen Aufmerksamkeit. Das hilft denen natürlich sehr fest. Wir porträtieren die Menschen dahinter, also ihre Geschichten, ihre Ideen. Das funktioniert sehr gut und das ist etwas, das auch das Publikum sehr schätzt. Das sind nicht nur Produkte, die wir präsentieren, sondern eigentlich die Menschen und Ideen dahinter. Und das schätzt auch das Publikum sehr. Das wird vermenschlicht. Das sind coole Ideen und es ist nicht, man sollte etwas machen, sondern es wird mit Spaß eigentlich wie neue Möglichkeiten aufgezeigt, die positiv auf das Overshoot-Datum einzahlen.
Und das Wichtige, glaube ich, ist, dass du da nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend rennt. Das finden die Leute auch irgendwie ganz erleichtert, glaube ich, ne?
Genau, ja. Hey, wir haben, die Plattform ist auch sehr zugänglich. Die ist auch wirklich so gestaltet, dass es ein breites Publikum erreicht. Wir wollen nicht die Bubble erreichen, die eh schon sehr viel macht, sondern wir wollen die Menschen erreichen, die eigentlich viel wissen, aber nicht wissen wie, und denen eigentlich zeigen, was es für Möglichkeiten gibt.
Sind es auch große Firmen, die da auf dich zukommen?
Bis jetzt sind es mehr die kleinen Startups, die gute Ideen haben. Die großen Firmen kommen noch nicht auf uns zu.
Es vergeht ja irgendwie kaum ein Tag, an dem wir nicht Nachrichten über Stürme, Brände, Überschwemmungen bekommen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass das berührt die Leute nicht so richtig. Im Gegenteil, man hat eher so eine Art Ohnmachtsgefühl. Siehst du das auch so?
Mega fest. Ich habe auch meine Masterarbeit über dieses Thema gesprochen. Eigentlich, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Und viel von dieser Masterarbeit wird eigentlich im Move the Date wiedergespiegelt, dass man eigentlich wie positive Beispiele hat, irgendwie Lust macht, dies zu machen und weggeht von dieser Ohnmacht.
Hast du schon das Gefühl gehabt, dass sich andere Leute davon inspirieren lassen, von diesen Geschichten, und selber irgendwie aktiv werden oder eben ins Handeln kommen?
In meinem Umfeld gibt es doch einige, die das motiviert und die dadurch Energie verspüren und selber merken, so was, wo kann ich was machen und was macht mir Spaß und wie kann ich meinen Lifestyle anpassen und das sogar Zeit sparen kann, zum Beispiel so die Suffizienzmaßnahmen, die spannend sind. Wenn ich weniger shoppe, dann habe ich mehr Zeit Freizeit und kann mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen.
Wie würdest du das Mindset allgemein in der Schweiz beurteilen? Wie gehen die Leute darauf ein, auf diese Argumente?
Ich hatte heute gerade einen Call zu diesem Thema und es hat sich in den letzten 4-5 Jahren sehr viel getan. Also es war vor 5 Jahren noch viel schwieriger mit diesen Themen und mittlerweile wissen sehr viele darüber Bescheid. Viele sind sehr aktiv und machen etwas damit. Und das ist schon sehr schön. Es ist sicher noch, der Kipppunkt haben wir noch nicht erreicht, aber wir sind schon gut dabei.
Okay, ich drücke dir weiterhin die Daumen. Danke.
Danke dir, Wilmos.
Der Begriff Lifestyle, den Olli erwähnte, scheint mir entscheidend zu sein. Weg von Verboten und erhobenem Zeigefinger hin zu einem nachhaltigen und trotzdem coolen Leben. Das könnte der Weg für jeden Einzelnen von uns sein. Aber funktioniert das auch gesamtgesellschaftlich und funktioniert das auch für Unternehmen? Damit beschäftigt sich Moritz Jäger, der ein paar Stunden vor unserem Interview noch in Portugal im Surfurlaub war, bei 20 Grad. In Zürich sind es gerade 2 Grad und beim Warten auf ihn vor der Tür friere ich mir die Finger ab. Hallo Moritz, schön, dass du da bist.
Hallo Frank, danke.
Wir haben ein Bewusstsein für den Klimawandel, aber wir verhalten uns nicht entsprechend. Warum führt das eine nicht zum anderen?
Ja, also die großen Fragen gehören zuerst. Also ich würde sagen, man kann es so sehen, aber man kann es auch positiver sehen und sagen, nee, es führt schon zu gewissen Veränderungen. Es führt einfach nicht zu denen, die es sollte. Und wir kennen das alle von uns. Wir haben das im Kopf. Wir ändern vielleicht unser Verhalten hier und mal da, einfach nicht besonders konsequent. Und in der gesamtgesellschaftlichen Summe kommt dann halt nicht die Veränderung raus, die es sollte. Aber es ist nicht so, dass man gar nichts tut. Aber wir sind alle halt ein bisschen in diesem Schwebezustand von, wir müssten eigentlich viel mehr, aber unsere alten Gewohnheiten sind so und wir tun uns schwer mit radikaler Veränderung. Ich glaube, das ist das, was wir beobachten.
Du untersuchst ja Verhaltensänderungen in der Gesellschaft. Wie kommen Veränderungen denn zustande?
Also Wissenschaftler bin ich ja nicht. Also ich mache keine Forschungsprojekte. Ich versuche, gewisse Erkenntnisse aus der Wissenschaft anzuwenden in der Praxis, aber schlussendlich ist es praktische Arbeit. Aber es ist ein gutes Stichwort, weil es unterscheidet sich halt sehr von wissenschaftlicher Arbeit, wo man an ein Problem herangeht, versucht Faktoren zu isolieren und dann, was ist der größte Hebel, das herauszufinden, und alles in einem kontrollierten Setting. Und in der Praxis ist es halt leider nicht so. Die Praxis ist chaotisch, die ist dynamisch und meistens muss man die Strategie fahren. Das Beste, das man tun kann, ist, wenn irgendetwas passiert und ins Rollen kommt. Und man kann sich gar nicht am Anfang den Plan machen, was wäre das Ideale oder die beste Maßnahme. Und das unterscheidet die Praxis halt total von der Wissenschaft.
Aber trotzdem, gibt es da einen Hebel, wie Veränderung entsteht in der Gesellschaft?
Was wir merken, der Hebel ist, wenn man es schafft, dass die Veränderung nicht als Bedrohung wahrgenommen wird. Und mit den Veränderungen, ja, notgedrungenerweise des Klimawandels kommen ganz viele Ängste. Individuelle Ängste, aber auch für ein Unternehmen kommen Ängste oder für die ganze Gesellschaft. Und wenn man nicht eine wirkliche Handlungsoption sieht, oder einen gut genugen Grund hat oder eine Möglichkeit hat, dann ist halt die Reaktion auf die Ängste eher die Verdrängung oder die Ignoranz oder die Gegenreaktion. Es gibt da verschiedene Strategien. Das heißt, überall da, wo man es schafft, eine Perspektive zu geben, wo die Leute Handlungsoptionen haben und diese als für sich auch positiv erachten, da passiert sofort sehr viel Gutes.
Du sprichst von Verlustnarrativen, die da angewendet werden und die wir so völlig unkontrolliert aufnehmen und als wahr empfinden, aber gar nicht prüfen, ob es so ist.
Ja, es ist halt auch schwierig, weil wir leben nur in der Welt, in der wir leben. Und es ist eine urmenschliche Eigenschaft, dass wir das, was wir haben, grundsätzlich als sicher und damit irgendwie auch besser einschätzen als das, was wir nicht haben. Also man sagt so, den Teufel, den wir kennen, lieber als den, den wir nicht kennen. Und jede Veränderung kommt dann mit Unsicherheit. Das heißt, auch wenn es im Moment nicht perfekt ist, lieber das als etwas, wo man dann gar nicht weiß, was hingeht. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem umgeht. Man kann die Leute darauf hinweisen, dass es im Moment ja auch nicht unbedingt gerade so perfekt ist. Niemand würde das ja behaupten, dass wir jetzt am Ende der menschlichen Entwicklung angelangt sind. Und das andere ist halt, Räume aufzumachen und darüber zu sprechen, wie es anders sein könnte oder bereits ist. Und diese Angst zu nehmen, dass die Veränderung negativ sein wird. Und das ist ganz häufig bei vielen der Projekte, die wir tun, ist der erste Schritt, ist zu versuchen, ein bisschen diese Ängste zu nehmen und Freude reinzubringen. Und das klingt jetzt sehr banal, aber wenn nicht von Anfang an eine gewisse Art von Freude dabei ist, dann stirbt jedes Projekt und jede Veränderung. Das kennen wir von uns selbst. Wir nehmen uns vielleicht was vor, sagen, ja, ich muss jetzt gesünder leben hier und da, aber wenn ich keinen Weg finde, der mir entspricht, dann hört man einfach nach 2 Wochen wieder auf. Und das gilt genau gleich für Entwicklung von Institutionen, Organisationen oder für die ganze Gesellschaft. Also man muss irgendwie eine positive Perspektive in der Veränderung finden für sich.
Nun wird immer argumentiert mit Daten und Fakten und die berühren uns aber so gar nicht.
Ja, und vor allem sind sie auch nicht besonders erbaulich im Moment. Also man ist dann sofort sehr schnell in diesem Widerspruch, das, was ich tue, quantitativ ist das total egal. Wenn ich jetzt hier mein Verhalten ändere oder wir machen was anderes als Unternehmen und dann sparen wir CO2, dann ist das in der globalen Perspektive komplett vernachlässigbar. Und deshalb ist, Zahlen sind schon gut. Die geben uns Wissen, sie geben uns Orientierung, aber als Motivation sind sie häufig sehr trügerisch. Man muss sie sehr bewusst einsetzen. Sie können wirklich auch gerade den Gegeneffekt haben, dass es für uns erstens sehr abstrakt wird oder dass wir das Gefühl haben, ja, es nützt ja eh nichts. Wenn ich was tue und die Zahlen werden trotzdem schlechter,
Normalerweise heißt es immer, wir sollen nachhaltiger leben. Und dann kommt bei uns die Frage, ja, wie? Der Weg ist aber eigentlich genau der umgekehrte, ne? Man sollte sich eigentlich eher persönlich entwickeln, aus eigenem Interesse. Und dann merken, huch, ist ja sogar nachhaltig. Also so ein Nebeneffekt eigentlich.
Ja, also ich würde sagen, das ist das, was wir in unseren hunderten Gesprächen, die wir mit den Menschen führen, immer wieder beobachten. Dass für eine Minderheit kommt sozusagen das Problem zuerst und dann die moralische Verpflichtung, was für das Problem zu tun. Das sind Leute, die sind Leute Aktivisten, die haben schon sehr vieles gemacht. Und die kommen auf diesem Weg vom Problem und der Logik und der Moral dann zum Verhalten. Aber das ist eine Minderheit. Man muss dazu sagen, diejenigen, die es gar nicht tun wollen, die sind auch eine Minderheit. Auf der anderen Seite, aber die große Mehrheit, die gestaltet irgendwie ihr Leben. Und in dem Moment, wo sie etwas Positives für sich tun, das auch nachhaltig ist, ist das ein super Weg. Und sie finden eigentlich eher über die Gestaltung eines guten eigenen Lebens oder einer guten Organisation dann indirekt zur Nachhaltigkeit. Weil das ist ja das, was wir immer wieder merken. Also Nachhaltigkeit ist fast in jedem Fall ein Fortschritt, schlussendlich auch für die Menschen und die Organisationen. Es ist nicht diese Dichotomie, wo man wählen muss zwischen ja jetzt nachhaltig oder meine eigene Lebensqualität. Aber man muss sich auf den Weg machen und es geht nicht von heute auf morgen. Und das ist halt häufig die Frage, Beginnt man überhaupt? Kommt man überhaupt in einen Modus, wo man Dinge verändert? Oder wehrt man das ab oder geht man dem aus dem Weg?
Ja, du hast Geschichten gesammelt von Leuten, die sich auf den Weg gemacht haben, auch so ein bisschen als Motivationsspritze, glaube ich, und hast ein Portal aufgemacht, wo die gesammelt werden, Stories for Future. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, also die Ursprungsidee war eigentlich gar nicht so groß, sondern es war mehr diese Beobachtung in vielen Nachhaltigkeitsprojekten, die wir gemacht haben, dass die Leute zu Beginn der Projekte fast nie Lust drauf hatten. Man hatte wirklich nur die idealistischen Menschen und die wollten das tun, weil es das Richtige ist, und der Rest hatte wirklich keine Lust. Und auch die idealistischen Menschen, die waren fast eher so, ja, ich nehme das jetzt halt auf mich, dass es schlechter wird, weil es das Richtige wird. Also, und wir haben gemerkt, aber wenn man dann ins Tun kam, ins Handeln kam, ins Verändern kam und zusammen was auf die Beine gestellt hat, dann haben sich die Narrative so verändert. Und plötzlich ging es viel mehr um Entwicklung als um jetzt Verzicht zum Wohle der Welt. Und wir haben uns gesagt, diese Art von Geschichten, des Tuns, von denen haben wir nicht so viele. Wir hören nur Geschichten von was nicht geht. Wir hören Abhandlungen, Erklärungen, weshalb sich nichts verändert. Und wir sehen die Zahlen, dass alles immer schlechter wird und man eigentlich doch viel mehr müsste. Aber wir hören nicht so viele Geschichten, was funktioniert. Das war eine Ursprungsmotivation. Und wir haben uns einfach mal auf die Suche gemacht. Also das Portal, das kam 2 Jahre später. Am Anfang haben die Leute gesagt, ja, solche Geschichten, die gibt es gar nicht viele. Da habt ihr 10 und dann hört es auf. Und ihr macht die 10 Geschichten mit den Leuten, die eh schon immer alle kennen. Und die haben jetzt schon eine Plattform. Und wir haben das einfach mal ausprobiert. Und nach 20 Geschichten haben wir gemerkt, es gibt weitere 20. Und irgendwann haben wir gemerkt, eigentlich könnten wir mit jeder Person eine Geschichte machen und irgendwas finden, das zeigt. Und so ist es dann gewachsen. Nach 2 Jahren haben wir dann ja das Stories for Future genannt, die Plattform aufgemacht.
Und ihr habt jetzt so 180 oder so sind es, glaube ich, auf der Seite, ne?
Sind publiziert, ja. Es gibt viele, viele noch, die im Gespräch geblieben sind und noch nicht publiziert sind und so. Und es ist ja auch kein journalistisches Medium. Also es ist nicht das Ziel, dass wir dann jetzt einfach auf alle Ewigkeiten neue Geschichten publizieren. Es sind natürlich sehr individuelle Geschichten. Und natürlich unterscheidet sich die Geschichte vom Großvater, von der Geschichte der Start-up-Gründerin oder der Professorin zum Beispiel. Oder vom Maler oder Koch. Aber irgendwie erzählen sie eben auch eine gemeinsame Geschichte und haben sehr viel Verbindung zueinander, die einfach zeigt, die Prinzipien, wie man nachhaltig glücklich lebt, die sind recht ähnlich, egal in welcher Funktion oder ja, Lebenssituation man ist. Und uns geht es eigentlich jetzt in der Zukunft vor allem darum, auch diese Gemeinsamkeiten zu zeigen und nicht einfach Heldengeschichten zu erzählen, die dann wieder den Leuten das Gefühl geben, ah, ja, ich kann ja nicht. Entweder weil ich bin selber kein Held, das hören wir die ganze Zeit, oder ah, andere tun es ja auch schon, da muss ich ja nicht. Das ist wie die zweite Gefahr. Sondern die Idee ist mehr zu sagen, ah, wow, wir alle mit dem, was wir heute tun, mit dem, was wir können, haben eine positive Möglichkeit, was zu verändern. Und das fügt sich alles zu einem großen Ganzen zusammen. Das ist eigentlich unser Ziel jetzt auch der nächsten Jahre, dass wir wirklich diesen Gedanken in den Vordergrund stellen. Und jede Geschichte ist einfach ein weiteres Puzzlestück.
Also du wirst die Webseite auch ein bisschen umgestalten, hast du erzählt, im Anfang des Jahres wahrscheinlich?
Ja, also wir sind ein Team, ein tolles Team jetzt, dass wir das konzeptionell nochmals ganz anders angehen können. Und natürlich mit diesem ja, riesigen Schatz an Geschichten, die wir haben, etwas draus machen und dann das weiterentwickeln zu können. Und ja, die Webseite wird total neu gestaltet, dass es vom Gefühl her eben weniger einfach ein Blog ist, sondern es beschreibt irgendwie eine Simulation einer ja, systemisch nachhaltig anderen Welt. Aber weil sich die Geschichten immer um Dinge drehen, die wir heute schon tun, ist es eben keine reine Utopie. Also sie unterscheiden sich davon, dass sich gescheite Menschen überlegen, wie könnte alles ganz anders sein, dann schreibt man ein Buch, aber dann das kann man gut angreifen und sagen, ja, das funktioniert halt nicht. Aber alle unsere Geschichten sind über die Realität, über das Heute, das Hier und Jetzt. Und insofern ist es ein bisschen utopisch, weil wir das zusammensetzen, aber es basiert eigentlich alles auf wahren Einzelstücken.
Ja, wenn du dir die Schweiz so insgesamt anguckst, wie beurteilst du im Moment Bewusstsein und Veränderungswille?
Ja, ich würde die Schweiz gar nicht irgendwie jetzt da herausnehmen. Es ist so wie überall, Also zumindest jetzt, was ich kenne in der westlichen Welt, das Bewusstsein ist massiv gestiegen in den letzten 10 Jahren seit Paris-Klimakonferenz sowieso. Und es gab dann zuerst so, ich würde sagen, vielleicht 5, 6 Jahre wie ein Frühling, und dann war Klimastreik war sehr erfolgreich zu Beginn, und es gab wirklich so eine Energie, das Bewusstsein ist gestiegen, wir machen jetzt. Und in den letzten Jahren ist das Bewusstsein weiter gestiegen, aber irgendwie auch immer mehr die Frustration der fehlenden Veränderung, die man sich halt erhofft hat. Man hat sich es einfach sehr einfach vorgestellt, glaube ich, an vielen Orten. So im Stile von, wir machen dasselbe weiter, einfach ein bisschen mit nachhaltigen Technologien. Das wird uns auch ab und zu erzählt, dass das so geht, und man merkt halt häufig, nee, das geht nicht so. Und wenn es plötzlich nicht um kleine Verhaltensänderungen geht, sondern um ganzes systemisch oder radikaler, dann ist sofort wieder die Blockade da. Geht das überhaupt? Und nee, und dann tut man es halt nicht. Und ich glaube, deswegen, ja, die Schweiz, wie alle anderen auch, das Gefühl, dass es anders sein müsste, ist total stark hier, aber es gibt kein gemeinsamer Wille, dass man es wirklich, wirklich so denkt, wie es sein müsste.
Du hast im Vorgespräch hast du gesagt, die Schweiz, und das kann man genauso auf Deutschland auch übertragen, wir suchen immer so die teuren Lösungen. Wir haben die Ressourcen, wir haben eigentlich auch das Geld, und dann suchen wir die teuren Lösungen statt die einfachen oder die auf der Hand liegen.
Ja, also wir nennen das bei uns wir schaffen uns die Insel der Glückseligen. Das ist sozusagen, man baut dann eine Mauer um uns herum, und wir haben alle Smart Homes und elektrische Autos und die Sustainable Fuels, um mit dem Flugzeug zu fliegen und so weiter, und kriegen irgendwie unseren Lebensstandard gemäß gewissen Metriken nachhaltiger, aber das ist komplett utopisch, wenn man das in einer globalen Perspektive betrachtet. Und deswegen ja auch nicht ehrlich. Und ich glaube, das ist uns schon auch bewusst. Aber es ist halt der einfachste Weg, weil er erfordert keine wirkliche Veränderung. Wir müssen nicht kreativ werden und uns anders überlegen, ja, wie reisen wir, wie organisieren wir unsere Arbeit, unser Leben anders. Sondern es ist einfach, okay, wir bezahlen jetzt halt dafür, dass wir vom einen Treibstoff auf den anderen umsteigen. Und das ist wahnsinnig verlockend. Und ja, deshalb glaubt man auch gerne an dieses Narrativ ein bisschen. Aber ja, Klimawandel ist eine globale Perspektive. Es ist anders als Luftverschmutzung. Das kann man lokal lösen. Klimawandel ist global, und die Lösungen müssen ja global denkbar sein. Und ich sage nicht, dass wir auf all diese Dinge, die wir tun, mit unseren Ressourcen verzichten müssen, das nicht zu tun. Aber man muss einfach sehen, dass das nicht global nicht zu einer Lösung führen wird, und das ganz viel damit zu tun hat, dass wir überdenken, weshalb wir ein Vielfaches der Ressourcen brauchen, die uns eigentlich zuständen auf der Welt, und wie man denn unser System organisieren könnte, wenn man es mit weniger Ressourcen macht. Und dass das geht, das ist außer Frage. Wir haben es ja schon gemacht. Man muss nur ein bisschen in die Vergangenheit schauen, um zu sehen, dass die Dinge immer auch auf andere Art und Weise funktioniert haben und nicht unbedingt schlechter waren.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, danke.
Der Teufel, den wir kennen, ist uns lieber als der Teufel, den wir nicht kennen. Selbst wenn dieser vielleicht gar nicht so schlimm wäre. Der Satz halt mir im Kopf herum, während ich durch die Zürcher Innenstadt gehe, wo man für Schokolade und Käsemischung locker einen Monatslohn ausgeben könnte und sich dabei auch noch so viel besser fühlt, als ständig an Krise denken zu müssen. Verdrängung ist menschlich. Manchmal ist sie sogar notwendig. Wir können nicht ständig mit Verderben und Finsternis leben, aber wir dürfen dabei auch die Aufgabe nicht aus dem Blick verlieren. Wenn uns diese Aufgabe zu groß, zu komplex erscheint, dann müssen wir sie herunterbrechen, ins Kleine gehen, wie Birgit Schneider es nennt, ins Regionale, vor Ort, in die Gemeinden und nicht global. Dazu gehört auch Zahlen und Fakten herunterbrechen, die Komplexität reduzieren, den Wandel greifbar machen, damit Menschen anpacken. Wie das gehen kann, das erzähle ich beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Der Podcast 100 Minuten wird produziert von der CP-Redaktion der Brand 1 Medien AG. Produktion Frank Dahlmann im Auftrag des Migro Pionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikropionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema Klima und wir von 0 auf 100 gebracht werden.